Dear friends, today is a day that all of us who know the Lord and who follow the Lord, wherever we are, want to celebrate. Today is a day that all of us who know the Lord and who follow the Lord, wherever we are, want to celebrate.
Liebe Freunde, heute ist ein Tag, wo alle von uns, die den Herrn kennen und den Herrn nachfolgen, wo immer wir auch sind, wir wollen einfach feiern, wir wollen ja, fröhlich sein. Wir denken an den Tag von Pfingsten, wo der Herr seinen Heiligen Geist über seine Nachfolger ausgegossen hat. Er hat sie ausgerüstet für das, was vor ihnen lag. Nicht nur das, sondern durch seinen Heiligen Geist, der Tröster, dass er mit uns jetzt ist und bei uns bleibt, nachdem der Herr selber ja zum Himmel aufgefahren ist. Und Freunde, ich denke, da ist nichts Größeres, was Gott für eine Person tun kann, nach seiner Bekehrung, als dass er seinen Heiligen Geist über diese Person ausgießt. Ich fürchte, dass manche Christen, manchen Gemeinden auch ohne den Heiligen Geist sind. 2-3 Monate und die merken es gar nicht, dass der Heilige Geist nicht da ist. Die Gegenwart des Heiligen Geistes ist von äußerster Wichtigkeit. Ich möchte, dass wir uns heute 2 Aspekte anschauen, was am Tag zu Pfingsten geschehen ist. Und das sind Sachen, über die wir nicht oft darüber reden. Ihr müsst Geduld haben mit mir. Ich möchte von mehreren Abschnitten aus Gottes Wort lesen. Ich denke, die meisten braucht ihr nicht selber aufschlagen, wird zu viel Zeit aufwenden. Ihr könnt einfach, ich werde es zitieren und vielleicht später nachlesen. Lass uns aber jetzt mal anfangen zu lesen aus Apostelgeschichte 2, vom Vers 1. Und als der Tag der Pfingsten erfüllt war, waren sie alle einmütig beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel wie von einem gewaltigen Winde, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie vom Feuer, und setzte sich auf einen jeglichen unter ihnen. Und sie wurden alle voll des Heiligen Geistes und fingen an zu reden in anderen Zungen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Jetzt zu Vers 36. Und da spricht ja Petrus, der da spricht, und während Leute sich angeschaut haben, was da gerade geschah, und dann hat er das gesagt. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und zu den anderen Aposteln, ihr Männer und Brüder, was sollen wir tun? Lasst uns jetzt mal Halt machen. Nun oft, wenn wir predigen über Pfingsten, die Zeit, wo Gott seinen Heiligen Geist gesandt hat, spricht man über das Phänomen, über die Sachen, das, was da geschehen ist. Wir sprechen über das Brausen des Windes, der über sie kam. Und das ist ja auch geschehen. Als der Heilige Geist über den Diener des Herrn und eine Gruppe Zulus in 1966, was da geschehen ist, was sie da erlebt haben. Ich habe oft gehört, wie er sein Zeugnis gegeben hat, wie es sich angefühlt hat, als wenn eine schwere Hand sozusagen von ihm ihn runtergedrückt hat, auf seine Knie runter. Und das Brausen des mächtigen Windes war in ihrer Mitte, da in diesem alten Kuhstall, wo sie sich versammelt hatten. Wir reden ja auch oft, wenn wir vom Pfingsten reden, über die Zungen wie Feuer, die sich auf sie gesetzt haben. Oder wir sprechen, dass sie in der Lage waren, in anderen Zungen Sprachen zu sprechen. Aber habt Acht darauf. Sie haben in neuen Zungen Sprachen gesprochen, die Leute, die da versammelt waren in Jerusalem, auch verstanden haben. Das waren die Sprachen der Leute, die dort waren. Aber da ist etwas, worüber wir sehr selten sprechen. Zwei Sachen. Das Erste, was geschah, als Petrus dann zu der Menschenmenge gesprochen hat, danach, als es geschehen war. Und dann hat er Vers 36 gesagt, nun wisse, so wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den er gekreuzigt hat, zum Herrn und Christus gemacht hat. Nun, wisst ihr, was ich für eine Reaktion erwartet hätte? Die normale Reaktion, was wäre das? Die würden doch sagen, oh, halt mal, du kannst doch nicht uns jetzt beschuldigen, dass wir ihn gekreuzigt haben. Es waren die Römer, die haben ihn gekreuzigt. Es sind die Pharisäer und die Sadduzäer, die ihm sozusagen wollten, dass er gekreuzigt wird. Dieser Mann ist doch verrückt. Der beschuldigt uns über etwas, was wir gar nicht getan haben. Und ein großer Kampf und Argumentieren wäre entstanden. Vielleicht hätten sie ihn vors Gericht gebracht und sagen, der hat uns beschuldigt, dass wir Jesus gekreuzigt haben. Wir haben doch das nicht getan. Wir waren nur Beisteher. Wir haben zugeschaut, aber sonst nichts. Und nachdem, wir haben ja auch unsere eigenen Rechte. Wir sollten als unschuldig erachtet werden, bis es wirklich bewiesen ist, dass wir schuldig sind. Aber das war nicht die Reaktion. Das im Vers 37 war ihre Reaktion. Als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und zu den anderen Aposteln, ihr Männer und Brüder, was sollen wir tun? Freund, das ist eins der Früchte des Heiligen Geistes. Menschen werden von ihrer Sünde überführt. Wo immer Gott wirklich wirkt durch seinen Heiligen Geist, da ist eine tiefe Erkenntnis der Sünde und das Böse, was du gegen Gott getan hast. Und wenn das nicht da ist, wenn das bei einer Erweckung nicht dabei ist, dann setze ich ein großes Fragezeichen über diese Erweckung. Jede echte Erweckung soll dieses Element haben, muss es haben, dass man überführt ist von den Sünden. Da beginnt es. Und kein Mensch kann das zu einem anderen Menschen tun, sondern das ist der Heilige Geist, Gottes Geist, der dich ins Herz trifft und sagt, oh, was muss ich tun, um errettet zu sein? Das ist der erste Aspekt über das Ausgießen des Heiligen Geistes, wo ich wirklich darüber sprechen will. Und oft wird eigentlich nicht darüber gesprochen. Der zweite Aspekt ist, nachdem das geschah, sind Menschen geleitet vom Geist gewandelt, nicht von ihren eigenen Wünschen und Lüsten und du kannst ja nicht im Geiste wandeln, wenn du nicht zuerst vom Geist über deine Sünde überführt worden bist. Billy Graham hat gesagt, als er angefangen hat zu predigen, sind Menschen nach vorne gekommen und haben haben in Tränen ihre Sünden bekannt. Aber heutzutage kommen sie mit einem Lächeln auf ihrem Gesicht nach vorne. Und Menschen wenden sich zum Herrn, waren aber nie überführt von ihrer Sünde, über ihre Sünde. Freunde, wir brauchen den Heiligen Geist. in der Gemeinde. Und wenn wir den Heiligen Geist seinen angemessenen Platz in der Gemeinde geben, und wenn du den Heiligen Geist den angemessenen Platz in deinem Leben gibst, dass wir der Anfang eines christlichen Lebens sein und einem Wandeln mit Gott. Und du wirst mit Gott wandeln in und außerhalb von der Saison, ob es dir passt oder nicht passt. Ob es angenehm für dich ist, angenehme Umstände, oder ob du für Christus gefoltert wirst. Ob du in Quarantäne bist oder nicht in Quarantäne bist. Ich vergesse die Geschichte nie, was Richard Wurmbrand gesagt hat. Der wegen seines Glaubens, 13 Jahre gefoltert wurde. Und 3 Jahre, dieser 13 Jahre, war er ganz allein in einer Zelle gewesen. Drei Meter unter den Erdboden. Es war ein kleiner Raum. Die Wände waren grau, sie waren nicht gestrichen. Da war niemand, mit dem er reden konnte, und das für 3 Jahre. Die Gefängniswärter haben weiche Gummischuhe gehabt und man konnte sie auch nicht hören, wenn sie gekommen sind und vielleicht durch die kleine Loch geschaut haben, was du da in der Zelle tust. Und es war eiskalt da unten, unterm Boden. Niemand da, mit dem man reden konnte. Kein blauer Himmel, den man anschauen konnte. Kein Vogel, den man singen hätte gehört. Keine Farbe, nur grau. 3 Jahre. Das Einzige, was dann zwischen den Geschehen ist, dass sie dich rausgeholt haben und dich geschlagen haben. Und er hat die Geschichte erzählt. Ich glaube, es ging um einen Priester, der entweder in Rumänien oder in Russland im Gefängnis für seinen Glauben war. Das war sein einziger Verbrechen, was er getan hat, dass er ein Christ war. Vielleicht war da noch ein Verbrechen. Er hat auch andere über Christus gesprochen. Das durfte er nicht. Christen, wir können nicht stille bleiben, das Evangelium zu teilen mit denen, die um uns herum sind. Wie weiß man, was sie getan haben da in den Gefängnissen? Die haben sozusagen mit Zeichen, mit Klopfzeichen sich gegenseitige Botschaften gegeben. Du hast das Verlangen, die Botschaft Christi mit anderen zu teilen, aber da ist niemand um dich. Und dann haben sie es in Morse-Code getan. A, was ein schnelles, harter Schlag. B, war ein harter und drei schnelle Schläge. Ein C war lang, kurz, lang, kurz. Aber sie hatten so ein Verlangen, das Evangelium weiterzugeben und das Heil Jesu Christi. Und eben das Wort Gottes weiterzugeben. Und so haben sie so, dass die Botschaft durch die Wände zu den anderen weitergegeben. Und eine Person neben den Christen ist dadurch zur Bekehrung gekommen. Und der hat angefangen, diese Botschaft der Person next to ihm über die Wand weiterzugeben. Was, lieber Freund, hast du getan, um das Evangelium Jesu Christi zu verbreiten in der Zeit, in der wir jetzt waren oder sind? Hast du immer noch dieses Feuer, das in deinem Herzen brennt? Willst du es noch weitergeben, wie der Heilige Geist, wie Petrus durch den Heiligen Geist es getan hat, wo er gepredigt hat und wo Tausende sich bekehrt haben? Nun, Wurmbrand hat gesagt, da war ein Priester, der auch wegen seinem Glauben im Gefängnis war. Aber er hat eben nichts Verkehrtes getan, außer eben Gott zu dienen. Da haben sie ins Gefängnis gesteckt. Jetzt mussten sie Beweise kriegen, dass er auch ein Verbrechen ausgeübt hat. So sind ja die Kommunisten. Ihnen macht es nichts aus, wenn sie Lügen erzählen. Es macht ihnen nichts aus, zu zerstören. Mao Zedong, der Vater des Kommunismus in China. Hat zwischen 40 und 60 Millionen Leute sein eigenes Volkes getötet. Die haben das Land zerstört. Die haben sich darum nicht gekümmert. Weil sie haben geglaubt, aus den Aschen des Landes, das zerstört ist, ein neues Reich, ein kommunistisches Reich, wie wird daraus hervorkommen? Entstehen. Man sagt mir, dass die Chinesen ein Sprichwort haben. Wie heißt das? Raube das Land, was am Brand ist. Das nicht unsere Reaktion ist, hinzugehen und noch zu helfen, das Feuer zu löschen und den Leuten zu helfen. Nein, die sagen, gebrauchte Gelegenheit, solange das Feuer, ein Haus am Feuer ist, es ganz kaputt zu machen. Macht nichts aus, wenn dabei auch ein paar von deinen eigenen Leuten sterben. Solange du nur diesen neuen kommunistischen Staat zum Entstehen bringst. Und dieser Priester war in einer Gefängniszelle ohne kriminelle Anklagen gegen ihn. Wisst ihr, was sie getan haben? Die haben Kameras in seiner Zelle aufgestellt. Und dann haben sie zu ihm eine Prostituierte hineingetan, 3 Monate lang. 3 Monate, Tag und Nacht, war er mit einer Prostituierten in dieser Zelle. In dieser Zelle, da waren keine Toiletten. Da war ein Eimer in der Ecke. Den man als Toilette gebrauchen kann, noch ein Eimer mit Wasser, wo man sich waschen konnte, wenn man wollte. Und Tag und Nacht war er vor einer Prostituierten. Sie haben nur darauf gewartet, dass er mit ihr sündigt. Und dann hätten sie, ja, sie hätten Bilder genommen und es in die Welt hinausgeschickt und gesagt, schaut, was er getan hat. Für 3 Monate hat er diese Frau nicht angerührt. Ihr hat es nichts ausgemacht. Sie wurde von der Regierung bezahlt. Sie hat ihr Geld bekommen. Sie hat doch sowieso das Leben einer Prostituierten gelebt. Lebst du das Leben einer Prostituierten? Ja, vielleicht ist das, was wir tun. Wisst ihr, was die Statistik über Südafrika sagt? Das sind neue Statistiken über Südafrika. In einem Zeitraum eines Jahres 50% der Menschen einer von 2 Leuten in einem Jahr wird eine Affäre mit jemand anders außerhalb der Ehe haben. Wir sind eine Nation voller Prostituierten. Wir sind eine Nation von unmoralischen Menschen. Nicht nur Prostituierten. Wir sind Pharisäer. Weil wenn eine Person ein HIV-Virus bekommt, dann stempeln wir ihn ab. Wir schauen auf ihn herab und trotzdem, in derselben Zeit, einer von 2 Leuten hier in Südafrika lebt dasselbe Leben. Freunde, ich weiß nicht, von was deine Gedanken voll sind. Ich weiß nicht, was du denkst, mit was du beschäftigt bist. Vielleicht gehst du vielleicht in eine Kirche hinein, ohne eine Prostituierten, aber in deinen Gedanken, in deinem Verstand, drehst du die Kirche in ein Bordell um. In deinen Gedanken tust du das. Wir sind solche Pharisäer. Dass wir auf Leute herabschauen, die den HIV-Virus haben, AIDS haben. Aber doch lieben wir es, diese Seifengeschichten, wie sagt man so, Liebesgeschichten im Fernsehen anzuschauen. Wir essen es sozusagen, wir nehmen es auf. Diese Frau hat eine Affäre mit denen und dieser Mann mit dieser Frau und so. Und unsere Kinder sehen dass wir das tun und haben noch Freude dabei an diesem Dreck. Aber wenn wir dann einen begegnen, der AIDS hat, dann sagen wir, oh, ist ein schlimmer Mensch. Denk nur, der hat diesen HIV-Virus bekommen. Und manche von denen haben nicht mal selber gesündigt, mit anderen geschlafen, sondern von Mann oder von der Frau bekommen. Schande an dich, du Pharisäer. Möge Gott uns gnädig sein. Freunde, dass wir uns doch alle Zeit bewusst sind, dass wir vor der himmlischen Kamera sind. Paulus spricht von den Heerscharen von Zeugen. Manche Übersetzungen sagen, die Wolke der Zeugen, die uns sozusagen über uns schauen, was wir tun. Eine Wolke ist eine große Masse von Heiligen, die schon gestorben sind, weil im vorherigen Kapitel, im 11. Kapitel von Hebräer, spricht er von allen Glaubenshelden. Und dann beginnt er das nächste Kapitel, das 12. Kapitel, und darum, da sagt darum, weil wir von so einer großen Wolke von Zeugen umgeben sind, wir sind nicht wie dieser Priester, auf dem nur eine Kamera von Menschen gerichtet ist, erkennen wir, dass die himmlische Kamera uns zu jeder Zeit beobachtet. Auch wenn du etwas im Verborgenen tust. Du denkst, es ist nur ich und sie oder ich und er. Und du bist blind darüber, dass Gott im Himmel da oben ist mit deiner Herrschaft der Heiligen, Mose, Elia und all diese. Und die schauen auf dich und schauen, mit was du beschäftigt bist. In dieser Wolke ist kein Abstand halten. Es sind alle zusammen da oben. Weil da oben, da ist keine Krankheit, keine Seuche, nichts. Ich weiß nicht, wir wissen nicht, inwieweit Gott es erlaubt, dass sie vielleicht sogar unsere Gedanken sehen können. All die Engel im Himmel, wenn sie deine Gedanken sehen würden, vielleicht, es gibt solche Zeiten, wir wissen nicht. Aber wenn sie sehen, wie du deine Pläne schmiedest, Schande an dich. Und die Statistik sagt, einer von zwei Südafrikanern tut das jetzt in der gegenwärtigen Zeit. Manchmal wundere ich mich, ob wir noch eine Überführung, Sündenbewusstsein, wenn wir zum Gottesdienst gehen oder wenn wir uns Gott nähern, haben wir das Bewusstsein von Sünde. Da ist noch ein Abschnitt, den ich lesen will. Ihr braucht den nicht aufschlagen, aber hier schreibt Paulus an die Korinther, 2. Korinther 8, Vers 12, Vers 18. Ich habe Titus ermahnt und den Bruder mit ihm gesandt. Hat euch etwa Titus übervorteilt? Sind wir nicht in denselben Geist gewandelt? Sind wir nicht in denselben Fußstapfen gegangen? Sind wir nicht in denselben Fußstapfen gegangen, in demselben Geist gewandelt? Das ist die zweite Auswirkung von Pfingsten. Zuerst Überführung der Sünde. Das zweite Resultat ist, von da an beginnt ein Mensch im Geiste zu wandeln. Im Vers 20 heißt es dann, denn ich fürchte, wenn ich komme, dass ich euch nicht finde, wie ich bin, und ihr mich auch nicht findet, wie ihr wollt, sondern hier sagt er, ich fürchte, dass da Uneinigkeit ist. Das geschieht, wenn eine Gemeinde nicht im Geist wandelt. Es ist umsonst, dass wir Pfingsten hatten. Es ist umsonst, dass der Geist Gottes auf die Kinder Gottes ausgegossen worden ist. Und du wandelst im Fleisch, darum ist diese Uneinigkeit. Da ist Hader, Neid. Zorn. Da, wo einer explodiert voller Zorn und Ärger. Und dann Zank. Verleumdungen. Und Gossip, Ohrenbläsereien, Aufgeblasenheit, wo ich denke, ich bin viel wichtiger, wie ich eigentlich bin. Was ist das für ein Zeichen? Ja? Gott hat seinen Geist ausgegossen. Aber wir wandeln nicht im Geist, sondern im Fleisch. Das ist der Krebs der Gemeinde. Vers 21. Ich fürchte, dass, wenn ich abermals komme, mein Gott mich wieder demütigt bei euch. Und ich Leid tragen müsse über viele, die zuvor gesündigt und nicht Buße getan haben für die Unreinheit und Hurerei, Ausschweifung, die sie getrieben haben. Warum wandeln wir im Fleisch? Warum haben wir so viele fleischliche Christen? Weil in erster Linie, wir hatten nicht die Überführung des Heiligen Geistes erlebt. Die Überführung, dass der Heilige Geist mich von meinen sündhaften, bösen Herzen überführt, das ich habe. Und dann sagt er auch, ich trage Leid über die, die vorher gesündigt haben und nicht Buße getan haben über die Unreinigkeit und Hurerei und Ausschweifung, die sie getrieben haben. Ja, das geschieht, wenn du nie von der Sünde überführt worden bist. Erlaubt mir jetzt, als ich zwei Beispiele aus dem Wort Gottes gebrauche. Ein Beispiel von einem, der nicht überführt war. Und von einem, der im Geiste gewandelt ist. Ein Beispiel von dem, der nicht überführt wurde, von seiner Sünde. Das zweite Beispiel ist ein Mann, David, wie der König David. Jetzt könnt ihr mit mir zusammen lesen von 1. Buch Mose 4, Vers 5. Wir lesen einen bis längeren Abschnitt. Wir wissen, dass beide, Kain und Abel, vor Gott kamen, um ein Opfer darzubringen. Vers 5 lesen wir. Oder schon Vers 4. Und Abel brachte auch vom Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer. Vers 5. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Da ergrimmte Kain sehr und seine Gebärde verstellte sich. Sein Angesicht verstellte sich. Er ist nicht jetzt überführt von seiner Sünde wie die Leute in Pentekost. Er ist nicht angerührt. Er sagt nicht: Herr, was muss ich tun, dass du mein Opfer annehmen kannst? Nein, wir lesen, dass er ärgerlich wurde. Oh, ich sage euch dies. Die Gemeinde ist voller fleischlichen Leuten. Und der Herr hat zu Kain gesagt, warum ergrimmst du so und warum verstellt sich deine Gebärde? Ist nicht also, wenn du fromm bist, so bist du angenehm, bist du aber nicht fromm, so ruhet die Sünde vor der Tür und nach dir hat sie Verlangen, du aber herrsche über sie. Keine Sündenüberführung, Sündenerkenntnis. Kain hat sich nicht schuldig gefühlt. Und dann heißt es, da redete Kain mit seinem Bruder Abel und es begab sich, da sie auf dem Felde waren, erhob sich Kain wider seinen Bruder Abel und schlug ihn tot. Da sprach der Herr zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Er sprach, ich weiß nicht, soll ich meines Bruders Hüter sein? Er aber sprach, das ist Gott, was hast du getan? Die Stimme des Blutes deines Bruders schreit zu mir von der Erde. Und nun, verflucht seist du auf der Erde, die ihr Maul hat aufgetan und deines Bruders Blut von deinen Händen empfangen hat. Wenn du den Acker bauen wirst, soll er dir hinfort sein Vermögen nicht geben. Anstetet und flüchtig sollst du sein auf Erden. Unstetig und flüchtig sollst du sein auf Erden. Und dann gehen wir zu Vers 14, na 13. Kain aber sprach zu den Herren: Meine Sünde ist größer, denn dass sie mir vergeben werden möge. Siehe, du treibst mich heute aus dem Lande, und ich muss mich vor deinem Angesicht verbergen, muss unstet und flüchtig sein auf Erden. So wird mir's geschehen, dass mich totschlage, wer mich findet. Seht ihr, was geschieht, wenn Gott zu einem Menschen spricht und er nicht überführt wird von seiner Sünde? Es schließt sozusagen Gott die Tür, dass er ihn erretten könnte. Es schließt die Tür für Gott die Tür. Es schließt für Gott die Tür, dass er ihm die Sünden vergeben kann. Aber was fängt er an zu tun? Er schaut jetzt auf Abel und seine Fehler. Das ist das erste Zeichen, wo du dich mit anderen vergleichst und sagst, schau nur, wie sie oder sie ist. Das zweite ist, er fühlt jetzt plötzlich, dass sein Bruder Abel für ihn eine Gefahr sein könnte. Er war ja von Gott gesegnet, angenommen. Er hat jetzt plötzlich Abel als einen Konkurrenten gegen ihn gesehen. Wisst ihr, warum du Menschen siehst um dich herum, die sozusagen mit dir in Konfrontation sind oder dir ein Gegner sind? Weil du nie von der Sünde überführt worden bist und noch ein Charakterzeichen von einer Person ist. Er beugt sich nicht unter Gott, wenn Gott ihn straft. Das ist ein komisches Handeln, was wir dabei Kain sehen. Zuerst hat er sich nicht um Sünde gekümmert. Er hat sich nicht darum gekümmert, seinen Bruder Abel zu töten. Er hat darin keine Sünde gesehen. Aber jetzt geht er in das andere Extrem. Gott bestraft ihn. Und jetzt sagt er, oh Gott, das ist zu hart. Ich kann deine Strafe nicht tragen. Es ist mehr, als ich tragen kann. Du bestrafst mich mehr, als was ich tragen kann. Er hätte da zu Gott um Gnade bitten können. Und jetzt wird er zum Richter und richtet Gott, dass Gott ihn zu hart richtet. Das sind alles Resultate, Freunde, ich sage euch, von solchen, die nie über ihre Sünde überführt worden sind. Und schaut nur, was jetzt geschieht. Gott sagt, gut, ich werde keinen nicht von dieser Erde wegnehmen. Ich werfe ihn nicht in die Hölle. Ich gebe ihm noch Zeit. Vielleicht werden seine Augen doch noch sich öffnen. Vielleicht wird er anfangen, die Stimme des Heiligen Geistes zu hören. vielleicht würde er sozusagen sein Herz durchstochen werden, wo er sagt, Herr, was soll ich tun? Nein, das ist nicht, was Kain tut, sondern im Vers 16 lesen wir, also ging Kain von dem Angesicht des Herrn. Er ging weg vom Angesicht des Herrn. Gibt es etwas Schlimmeres, als von der Gegenwart Gottes, vom Angesicht Gottes ihm wegzugehen? Wo du dich selbst isolierst, wo der Teufel mit dir herumspielen kann, wie er nur will? Freunde, hört zu. Ein wahres Kind Gottes wird nie weggehen wollen von der Gegenwart Gottes. Egal, ob Gott ihn segnet oder Gott ihn flucht. Freunde, egal, ob Gott dich segnet oder dich verflucht. Geh nicht weg von der Gegenwart Gottes. Er ist dein Heil, er ist deine Hilfe. Und statt dass du dich von der Gegenwart Gottes entfernst, ein wahres Kind Gottes wird alles tun, um in der Gegenwart Gottes zu bleiben, zu verweilen. Auch wenn ich keine Arbeit zu tun habe, aber ich verweile in der Gegenwart Gottes. Ich will da sein. Ich möchte in seiner Gegenwart sein. Er wird versuchen, sich an Gott festzuhalten, so wie Jakob. Wie Jakob mit dem Engel gekämpft hat. Und der Engel konnte ihn nicht überwinden. Und der Engel hat ihn geschlagen. Er hat sich aber an den Engel festgehalten. Ich werde dich nicht lassen, es sei denn, dass du mich segnest. Oh Freunde, kennt ihr dieses Geheimnis? Dich an Gott festzuhalten, auch wenn es den Anschein hat, dass Gott dich fluchen will. Gott hat Jakob so sehr sozusagen geschlagen, dass er für den Rest seines Lebens gehinkt ist. Der Engel hat zu Jakob gesagt, Jakob, lass mich gehen jetzt. Jakob sagt, nein, ich lasse dich nicht gehen, es sei denn, dass du mich segnest. Schlag mich nochmal. Schimpf mich oder was noch. Aber ich werde dich nicht gehen lassen, es sei denn, dass du, Herr, mich segnest. Oh, gesegnet ist die Person, die dieses hat, die dieses Geheimnis kennt. So ist ein Mensch, den Gott durch seinen Heiligen Geist überwunden hat. Der Teufel wird dich in eine Situation bringen und in eine Ecke führen, wo du denkst, da ist keine Hoffnung mehr. Es gibt nur noch eins, dass ich mir mein Leben nehme. ich gehe lieber hin und töte mich, bring mich um. Das kann ich nicht mehr handhaben. Ich kann nicht nochmal zu Gott zurückgehen, um Gnade zu bitten. Kain ging vom einen Extremen zum anderen. Aber Freunde, das ist, wie unser Herz ist. Unser Herz ist so. Das kann so sein, dass man kein Gefühl hat und dann aber sich um nichts mehr kümmert. Ich komme vielleicht hierher mit Drogen, alles ist schief gegangen, ich habe meinen Beruf, meine Familie verloren, da ist keine Hoffnung mehr. Und im nächsten Moment, wenn die Drogen wieder vor dir ist, plötzlich ist es wieder gar nichts mehr Wichtiges, Ernsthaftes für dich, doch wieder Drogen zu nehmen. Wisst ihr, was Kain eigentlich tun wollte? Er wollte eigentlich Gott sozusagen ein bisschen schuldig machen. Okay, Gott, ist das, was du mit mir tun willst, dann tue ich das mit dir. Und hat aber nicht erkannt, dass er sich eigentlich dadurch nur selber Schaden anrichtet. Er war nicht über seine Sünde besorgt. Er war jetzt nur noch um das eine gekümmert, um sein Leiden. Das hat ihm gekümmert. Jetzt möchte ich noch zu meinem Abschlussbeispiel kommen. Ein Mann, der im Geiste gewandelt ist. Und so, dann können wir jetzt. Zweiter Samuel 10, Vers 1, ne? Ja. 2. Samuel 10, Vers 1. Und es begab sich danach, dass der König der Kinder Ammon starb und sein Sohn Hanun ward König an seiner Stadt. Da sprach David, ich will Barmherzigkeit tun an Hanun, den Sohn des Nahas, wie sein Vater an mir Barmherzigkeit getan hat. Und sandte hin und ließ ihn trösten durch seine Knechte über seinen Vater, da nun die Knechte Davids in Land der Kinder Amnon kamen. Kann ich euch sagen, wie das mich segnet? David ist dir unschuldig wie eine Taube. Er hat kein falsches Vorhaben. Er will sich nicht selbst bereichern. Es ist, als wenn er einfach nicht zu dieser Erde gehört. Es ist, wenn er außerhalb, außerirdisch, von woanders herkommt, von Himmel herkommt, der kein anderen Vorhaben hat, als Gutes zu tun. Das ist, was der Herr Jesus über uns sagt. Wir sollen unschuldig sein wie Tauben. David war unschuldig wie eine Taube. Er erkannte, Hanun trägt Leid über den Tod seines Vaters, das ist eine schwere Zeit für ihn. Und er schickt Diener zu Hanun, denk daran, wir fühlen mit dir in deinen Schmerz. Ein Kind Gottes sozusagen gehört nicht in diese Welt, zu dieser Welt. Du kannst sehen, während er noch auf dieser Erde ist, sieht man eigentlich den Himmel in seinen Herzen. Wenn man das liest, dann denkt man, das ist nur eine Geschichte. Weil wir sind so gewohnt, wenn jemand etwas tut, tut er es zu seinen eigenen Gunsten, Vorteil. Er hat irgendwas dahinter verborgen, darum tut er das. Entschuldig mich, dass ich das sage. Wenn ich den Leiter der Mission, dass er das tut, nicht einmal, sondern tausende Mal, wo er immer nur will, dass er andere segnet, wo er immer nur darauf aus ist, etwas Gutes für andere zu tun. Ob es die Leute, ja, die Nachbarn sind, ob es Menschen weit, von weit her sind, ob es ein Mann ist, der von seiner Sünde überführt ist und jetzt Hilfe braucht, dass er recht machen kann. Keine private Agenda darin. Er will einfach nur gut zu tun. Und dann Vers 3. Dann sieht man, wie der Umbekehrte, der fleischliche Mensch denkt. Ein Mensch, der nicht im Geiste wandelt. Da sprachen die Gewaltigen der Kinder Ammon zu ihren Herrn Hanun: Meinst du, dass David deinen Vater ehren wolle, dass er Tröster zu dir gesandt hat? Meinst du nicht, dass er darum hat seine Knechte zu dir gesandt, dass er die Stadt erforsche und erkunde und umkehre? Seht ihr? Das Herz eines Menschen, der nie Gott begegnet ist und fleischlich ist. Als Hanun sich das anhörte, es war, als plötzlich seine Augen sich geöffnet haben. Oh, wie konnte ich das nur übersehen? Klar, das ist Davids Motiv. David will nicht nur Gutes mir tun, sondern er schickt seine Leute als Spione hierher. Er zählt 2 und 2 zusammen und dann sind es aber nicht 4, sondern 22. Das ist sein normaler Verstand. Ja, das passt genau in seinem Verstand. So, wie reagiert er? Da nahm Hanun die Knechte Davids und schor ihnen den Bart halb und schnitt ihnen die Kleider halb ab bis an den Gürtel und ließ sie gehen. Er hat sie geschändet. Freund, vielleicht hast du körperlich sowas nicht getan, aber wie oft hast du das nicht vielleicht mit deinen Lippen getan? Wie oft hast du Menschen schon gedemütigt mit deinen Lippen? Du hast sie mit deiner Zunge in Stücke geschlagen. Und du gehst noch eigentlich sehr stolz herum. Du bist stolz über dich selber. Und Gott sagt, das ist, was du schon jahrelang tust. Darum sagt er, das Wort Gottes, das schlimmste Glied am Körper ist die Zunge. Oh, das Böse, was Menschen durch ihre Zunge verbreiten können. Vielleicht dein Vater, deine Mutter, du hast sie verletzt. Und du sagst, ach, macht nichts, das sind ja nur Worte. Vielleicht hast du deine Eltern mit deinen Lippen gedemütigt, mit deiner Zunge. Und du kümmerst dich nicht darum. Schaut nur, wie sie weitergehen. Vers 6. David hat ja nichts getan. Denkt daran. David hat nichts getan hier. Er bleibt ruhig. Er will hören, was der Herr sagt. Und das ist das Geheimnis eines Menschen, der mit Gott wandelt. Er bleibt stille. Er schlägt nicht zurück und reagiert und schlägt nicht zurück. Freunde, das kann manchmal schwierig sein. Freunde, wenn du nichts Verkehrtes tut, aber jemand dir etwas Schlechtes antut, dann ist es manchmal schwierig, so zu handeln. Du willst eigentlich nur Gutes tun. Aber plötzlich sieht die Person in dem, was du tust, ein böses Motiv. Vers 6. Da war David immer noch ruhig geblieben. Da aber die Kinder Amon sahen, dass sie vor David stinkend waren geworden, sandten sie hin und dingten die Syrer des Hauses Rehob und die Syrer zu Zoba, 20.000 Mann Fußvolk, und von dem König Machas 1.000 Mann und von Istob 12.000 Mann. Und statt dass sie stille geblieben wären und darüber nachgedacht haben, warte mal, will dieser Mann nicht ehrlich etwas Gutes tun? Nein, jetzt sind wir schon in Kriegsgefühlen. Und so laufen sie jetzt voraus mit ihren verdrehten Gedanken und Denken. Wir lesen nichts, dass David da reagiert hat. Das Wort Gottes sagt, sei schnell zu hören, aber langsam zu sprechen. Aber was mich jetzt, was mich hier segnet, und das ist mein letzter Punkt. Er holt sich jetzt eine große Soldatenschaft, so ein großes Heer zusammen, viel größer wie Israel. Und man denkt, jetzt könnte vielleicht David sagen, oh, es tut mir leid. Nein, da ist eine Zeit, um stille zu bleiben, aber auch eine Zeit, um zu stehen wie ein Mann. Ja, denkt daran, im Offenbarung steht, draußen werden die Feiglinge sein. Auch wenn, obwohl David im Geiste wandelt, ist er nicht ein Feigling. Jetzt scheint er in großen Schwierigkeiten zu sein. All diese feindlichen Heerscharen, die Soldaten kommen jetzt gegen ihn. David ist nicht furchtsam. Er ist kühn, er steht fest. Er verteidigt die Wahrheit. Nicht, weil er fleischlich ist, nicht, weil er ein ärgerlicher Mann ist, und da ist eine Zeit für die Wahrheit zu stehen und nicht Angst zu haben, es zu tun. Er holt die Nation zusammen. Er erkennt, sie sind jetzt gegen eine große Armee. Vers 12 lesen wir, wie er zum Volk spricht. Seid getrost, also im Vers 12, seid getrost und lass uns stark sein für unser Volk und für die Städte unseres Gottes. Der Herr aber tue, was ihm gefällt. Lieber Freund, hab nicht Angst, um herauszukommen und für die Wahrheit zu sagen und für die Wahrheit zu stehen. Das wenn man zaghaft und ängstlich ist, das ist nicht im Geiste zu behandeln, sondern das ist fleischlich. Und doch erkennst du, dass das Königreich Gottes zerstört wird. Du weißt, was sie über dich sagen werden. Du weißt, dass sie dich anklagen werden und dich ärgerlich machen. Das macht nichts aus. Da ist eine Zeit für die Wahrheit. Auch wenn es sein soll, dass du dafür ins Gefängnis gehst. Und wenn du sogar ins Gefängnis gesteckt bist mit einer Prostituierten, hab nicht Angst, stehe für die Wahrheit. David hat seine Strategie. Er hat es geregelt, Joab soll da gehen und er wird hier gehen. Er ist nicht einfach blindlings in den Kampf gegangen. Und die haben die Gegner überwunden. Und die Gegner, und die ja voller Hass sind, dass die jetzt sagen würden, oh, warte mal, sind wir mit der richtigen Sache beschäftigt? Und da lesen wir im Vers 15, und da die Syrer sahen, dass sie geschlagen waren vor Israel, kamen sie zuhauf. Und Hadadessa sandte hin und brachte heraus die Syrer jenseits des Stroms und führte herein ihre Macht. Und Sobach, der Feldhauptmann Hadadessas, zog vor ihnen her. Freunde, wenn wir für Gott stehen, lass sie gehen und noch mehr Soldaten, noch mehr Feinde zusammensammeln. Hab keine Angst. Steh für die Wahrheit. Und tatsächlich, David hat überwunden, voll und ganz. Das hat dann David zu den Menschen gesagt. Und das müssen wir wissen. Seid stark für den Herrn und für seine Städte. Habt keine Angst. Oh, Freunde, möge Gott uns gnädig sein. Möge das die Frucht vom Pfingsten über dein und mein Leben sein. Nicht, dass einer von zwei herumgeht und herumschläft mit anderen Geschlecht. Aber dass wir doch alle zusammen aufstehen für Gott und sein Reich. Zu der Ehre und Gottes Herrlichkeit zusammenstehen. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir für den Tag des Pfingsten. Wir danken dir, dass du uns deinen Geist gegeben hast. Dein Geist, der uns Unterscheidung gibt, der uns kühn und fest macht. Dass uns auch eine Last oder ein Dring etwas auferlegt, dass wir den Drang haben, dein Evangelium zu verkünden um die um uns herum. Und Herr, wir bitten dies alles zur Ehre deines Namens. Im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Amen.